lange in der Friedensbewegung, Antifa-Bereich aktiv. Und dieser Krieg ist ein Einbruch tatsächlich in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen oder damals dann ja auch schon in Deutschland, weil es der erste Angriffskrieg war oder der erste Krieg überhaupt, den Deutschland geführt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man kann auch sagen, es ist nach 100 Jahren mal wieder ein Krieg gewesen, den die Deutschen gewonnen haben, leider. Und ich denke mir, dass es ganz wichtig ist, dass man das auch einordnet. Und darum habe ich dieses Bild jetzt hier auch an den Anfang gesetzt, wie das eigentlich passiert ist, von dem Motto, was es nach 45 gab, nie wieder Krieg, eine Entmilitarisierung Deutschlands, bis zum Führen eines Angriffskrieges. Das ist ja schon eine ziemliche Entwicklung. Und diese Etappen will ich kurz mal nachzeichnen, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert. Und ich will dann auf den Krieg selber eingehen, da aber insbesondere auf die Kriegspropaganda. Wie hat das geklappt, dass bis weit in die Linke hinein Leute diesen Krieg begrüßt haben? Was ist da an Propaganda gelaufen? Was sind da für Bilder gelaufen? Beispielsweise das Dramatischste war, dass Leute eben die Situation in Kosovo mit Auschwitz verglichen haben, also nicht irgendwelche Leute, sondern die Bundesregierung. Und werde da vor allen Dingen kleine Filmausschnitte zeigen aus einem der besten WDR-Filme der letzten 20 Jahre. Der heißt Es begann mit einer Lüge, und der dokumentiert in einer ziemlich faszinierenden Form, wie damals Kriegspropaganda gelaufen ist und wie Leute umgedreht worden sind. Und zum Schluss werde ich dann noch auf einen Artikel eingehen von Jürgen Habermas, im Nachkriegsdeutschland einer der prominentesten linken Philosophen, wie der auf diese Kriegspropaganda reingefallen ist und diesen Krieg begrüßt hat. Ich denke mir, damit kann man ungefähr nachvollziehen, welche verheerende Wirkung diese Propaganda gehabt hat. Da würde ich dann schließen, wenn ihr wollt, können wir dann aber auch nochmal diskutieren, wie die Schritte weitergegangen sind bis heute, denn es gab ja im Januar die sogenannte Sicherheitskonferenz in München, wo jetzt der Bundespräses und der Außenminister und die Kriegsministerin ja erklärt haben, wir wollen jetzt endgültig eine ganz normale Militärmacht sein. Und weltweit, bei denen heißt das dann immer Verantwortung übernehmen. Das heißt, das ist dann das, was da jetzt erreicht worden ist, der Abschluss dieser Remilitarisierung und die Rückkehr Deutschlands als ganz normale Militärmacht. Ja, dieses Bild war ein Symbol auch dieser Nachkriegszeit, und das war einfach so, dass das ist jetzt der berühmte Vorführeffekt, dass es nicht klappt.
Ja, das stimmt.
Bitte?
Unten in der Leiste, genau. Glaube ich, ganz noch weiter. Ja.
Da. Ist es schon auch. Danke. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist das Potsdamer Abkommen. Das ist die Vereinbarung gewesen, die alliierten Siegermächte getroffen haben, und darin heißt es, der deutsche Militarismus und Narzissmus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn und die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. Das war die Entschlossenheit der gesamten Welt gegenüber Deutschland. Es gab sehr weitgehende Pläne, Deutschland zu einem Agrarland zu machen, bis zu einer Entmilitarisierung, wie sie dann auch tatsächlich stattgefunden hat. Und das Ganze fand dann auch noch seinen Ausdruck im Grundgesetz. Das wurde dann 1949 verabschiedet. Und da war das dann schon so, parallel quasi mit der Verabschiedung des Grundgesetzes begann der damalige Bundeskanzler heimlich schon eine Remilitarisierung zu planen. Es gab Gespräche darüber und ich denke mir, dass das damals überhaupt noch ins Grundgesetz kam, war sozusagen die letzte Chance. Darin heißt es nämlich, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Das bedeutet, dass alle völkerrechtlichen Bestimmungen, die Krieg ächten, quasi Gesetzescharakter haben. Und das Ganze wurde dann noch verschärft durch eine Formulierung, die jetzt gerade insbesondere auf diesen NATO-Krieg gegen Jugoslawien wichtig ist. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Das, was hieran besonders ist, ist, dass nicht das Führen eines Angriffskrieges oder Aktivitäten in einem Krieg strafbar sind, sondern die Vorbereitung. Das ist noch eine, das heißt also, eigentlich müsste man aufgrund dieses Grundgesetzartikels die gesamte Bundesregierung der damaligen Zeit in den Knast stecken, weil die einen Angriffskrieg geführt haben. Aber das ist ja bei vielen Artikeln des Grundgesetzes so, dass sie nur auf dem Papier stehen und keine ernste Bedeutung haben. Aber es war zumindest ein Symbol und parallel ist sozusagen Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre die Remilitarisierung und die Überlegungen dafür begonnen worden. Und weiß jemand von euch, wer Philipp Müller war?
Ja.
Genau, das war, erzähl mal. Weißt du noch wer?
In Essen, an der Rüttenscheider Brücke, heute die Messe ermordet, bei einer der größten Demonstrationen gegen die Wiederbewaffnung, also gegen die Aufstellung der Bundeswehr auf Deutsch.
Ja, das war waren 30.000 Leute in Essen, die da demonstriert haben, und es war der erste Tote in der Remilitarisierung. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Damals gab es große Streiks gegen die Militarisierung. Mehrere hundert Leute sind in den Knast gekommen und es gab eben auch mehrere Tote. Also die Auseinandersetzung um die Remilitarisierung ist sozusagen für uns heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, was damals an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen gelaufen ist. Und ich bin sicher, dass kaum jemand von euch, der aus Essen kommt, in der Schule mitgekriegt hat, wer Philipp Müller ist. Ich habe das auch erst, als ich so 30 war, mitgekriegt, weil ich mich wunderte bei einem Besuch in der DDR, dass da so viele Straßen und Schulen nach ihm benannt worden sind. Vielleicht auch mal zur Erinnerung, damals war sogar die SPD noch gegen den Krieg, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber das war tatsächlich so, das hielt aber nicht lange an. Es gab dann sozusagen den Beitritt in ein europäisches Verteidigungsbündnis und quasi den Schritt zur Remilitarisierung. Dafür wurde das Grundgesetz geändert und ich habe dir doch nichts getan. Und ins Grundgesetz wurde dann aufgenommen, der Bund stellt Streitkräfte zur Verfügung, für Verteidigung auf, in ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. Das Ganze ist eine wichtige Formulierung, weil da steht zur Verteidigung. Und das war damals eine zentrale Auseinandersetzung oder sozusagen ein Zugeständnis an die Gegner, dass in der Verfassung festgeschrieben wird, dass die Bundeswehr nur zur Verteidigung eingesetzt wird. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, das steht in anderen Verfassungen nicht drin. Und das war insofern etwas Besonderes. Und vielleicht noch eine andere Sache, die in der ganzen Auseinandersetzung eine große Rolle gespielt hat. Mal gucken, ob wir das ein bisschen größer kriegen, die quasi bis in die Das ist hier doch ein kleiner Bestand. Das heißt, das ist jetzt der NATO-Vertrag und da heißt es im Sinne des Artikel 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder mehrere der Parteien jeder bewaffnete Angriff auf das Gebiet eines dieser Staaten und so weiter. Und darin ist geklärt im NATO-Vertrag, dass der Bündnisfall, also dass man eingreifen muss, wenn jemand anderes angegriffen wird, nur gilt, wenn das auf dem Gebiet eines NATO-Partners ist. Das war übrigens eine Formulierung, die die USA durchgesetzt haben, weil sie nicht wollten, dass sie auch in den ganzen Kolonien von Frankreich und Großbritannien eventuell kriegerisch eingreifen müssen. Darum haben die USA damals das durchgesetzt, dass es sozusagen nur im Nordatlantikbereich die NATO eingesetzt wird. Darum heißt die auch ausdrücklich so. Und das hat eine große Rolle gespielt, dann in Auseinandersetzungen der 80er und 90er Jahre, weil da gab es dann den Begriff out of area. Also beispielsweise Jugoslawien ist nicht kein NATO-Gebiet. Da darf die NATO keinen Krieg führen. Also auch das ist beispielsweise ausdrücklich gegen diesen Vertrag. Und das war eigentlich, kann man sagen, bis 90 Konsens in Deutschland, dass kein Krieg außerhalb des NATO-Gebietes von Deutschland geführt werden kann. Und das Ganze war dann auch so, dass das noch eine Rolle spielte, als als Kohl quasi sich Anfang der 90er, 91 dann geweigert hat, bei dem ersten Golfkrieg mitzumachen oder ersten USA-Irak-Krieg mitzumachen. Das heißt, die CDU-Regierung hat damals so einen Krieg abgelehnt und es war dann der SPD-Grünen vorbehalten, sozusagen den ersten Out-of-Area-Krieg zu führen. Weil das war bis damals Konsens, ich muss vielleicht noch eine Geschichte erinnern, die ganz wichtig ist, aber ich brauche jetzt nicht den Grundgesetzparagrafen dazu kommen. Der zweite Einschnitt ist noch 68 gewesen, da sind die Notstandsgesetze verabschiedet worden. Das war dann der Einstieg, dass die Bundeswehr auch im Inneren eingesetzt werden kann. Also wenn irgendwelche revolutionären, bürgerkriegsähnlichen Situationen da sind und natürlich auch bei Katastrophen und sonstigen. Das war vorausgeschlossen worden. Ja, dann gab es halt 1990 die Auflösung des real existierenden Sozialismus, der Warschauer Vertragsstaaten. Die NATO hatte überhaupt keinen Gegner mehr, sie hatte keine Feinde mehr und sie musste sich sozusagen neu erfinden. Das heißt, die ganze Begründung, dass es eine Bundeswehr zur Verteidigung gibt, hatte hier überhaupt keinen Sinn mehr, weil gegen wen wollte man sich noch verteidigen, weil es hier ja überhaupt keinen gab, weit und breit, der einen angreifen konnte. Und das Gleiche galt für die NATO. Das heißt also, die NATO war auch eigentlich ein Verteidigungspakt und es gab niemand, der auf die Idee kommen konnte, die NATO oder eins der NATO-Länder zu bedrohen. Das führte dazu, dass es ab 1990 natürlich die Militärs und die Politik darüber nachdenken, wie können wir jetzt sozusagen Militarismus neu begründen in unserer Gesellschaft. Und das der erste Versuch dazu erschien schon 1992 und zwar das sind die sogenannten verteidigungspolitischen Richtlinien und hier habe ich nämlich vergessen, den das rot anzuzeichnen, aber ich finde es noch. So, das ist dieser Punkt hier. In diesen verteidigungspolitischen Richtlinien ist schon 1992, also zwei Jahre nachdem sozusagen die Überlegung war, wie die NATO sich neu definiert, hat die Bundesregierung in ihren verteidigungspolitischen Richtlinien festgelegt, dass eine der Aufgaben ist die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Das heißt, da ist zum ersten Mal die Formulierung, dass Verteidigung überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern dass man weltweit für Rohstoffe sorgen muss. Das ist dann in den nächsten verteidigungspolitischen Richtlinien noch ergänzt worden um Migrationsströme, also das, was wir jetzt mit Eurosur kennen, abzublocken und so weiter. Das heißt, das Militär, die Begründung des Militärs ist sozusagen hier neu erfunden worden, aber das spielt in der Öffentlichkeit keine große Rolle. Das werdet die meisten von euch dann mitgekriegt haben. Beispielsweise der Köhler ist zurückgetreten, weil er 15 Jahre später das gesagt hat, was hier steht. Der hat auf dem Flug, im Flugzeug von Afghanistan hierher, der Presse erzählt, dass die Bundesrepublik sich darauf einstellen muss, dass sie eben Kriege nicht nur zur Verteidigung und aus militärischen Gründen führt, sondern auch um Rohstoffe zu sichern. Das gab damals dann plötzlich einen Aufruhr und er ist zurückgetreten. Hat sicherlich auch andere Gründe gegeben. Aber das zeigt, dass das, was 92 schon beschrieben worden ist, in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist sozusagen der Hintergrund der Remilitarisierung Deutschlands und der Neudefinition des Militarismus und der Verteidigungs- oder Militärdoktrin, die Deutschland hatte. Das Ganze ist alles viel schärfer noch in den NATO-Richtlinien formuliert gewesen. In deutschen Richtlinien ist das immer so ein bisschen softer geschrieben. Und wir kommen jetzt sozusagen zum 24. vor 15 Jahren. Da hat abends der Bundeskanzler eine Ansprache
gehalten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.
Das ist schon eine ziemlich witzige Formulierung. Und die Bundesregierung hat damals vehement bestritten, dass das Ganze ein Bruch des Völkerrechts ist. Was es natürlich ist, wenn man ein anderes Land überfällt, ist das völkerrechtswidrig. Wenn überhaupt solche Gewaltanwendungen völkerrechtlich legitimiert sind, kann das die UN machen. Aber das wäre auch noch eine sehr fragwürdige Geschichte. Und interessant ist die aktuelle Diskussion, die wir jetzt haben. Wie ihr wisst, ist, oder auch nicht wisst, weil das ja auch schon länger her ist, ist Schröder nach seiner Kanzlerschaft dann ein bedeutender Industrieller geworden, sozusagen bei seinem Freund Putin, und Gazprom hat er angeheuert und ist der Direktor auch von einer großen umweltverseuchenden Ölkompanie. Und jetzt hat er in die Debatte eingegriffen, wo er sagt, naja, wenn man jetzt Putin und das, was er macht, sich anguckt, so kann man das eigentlich gar nicht verurteilen. Und er sagt, also das war eine Sonntag vor einer Woche eine Podiumsdiskussion, die von der Zeit angestellt worden ist. Der Altkanzler nannte das russische Vorgehen einen Verstoß gegen das Völkerrecht, also Schmidt. Mit einem erhobenen Zeigefinger solle man jedoch vorsichtig sein, weil ich es selber gemacht habe, sagte er mit Blick auf die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg. Das hat er vorher nie gesagt gegen Serbien. Während seiner Regierungszeit. Für das, was gegenwärtig auf der Krim passiere, sei der Kosovo die Blaupause. In beiden Fällen handele es sich formal um eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen. Auch das von der Krim-Regierung für den 16. März angesetzte Referendum über eine Abspaltung von der Ukraine und den Anschluss an Russland verglich Schröder mit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo von Serbien. Das, also das, was er jetzt sagt, ist richtig. Das heißt, es ist ein brutaler Verstoß gegen das Völkerrecht gewesen. Und das Völkerrecht sieht auch vor, dass weder die Krim noch der Kosovo sich abtrennen können, sondern das Völkerrecht sagt, es garantiert sozusagen die Souveränität der Staaten und sagt nur so etwas wie in der Tschechoslowakei, dass sie sich in die Tschechei und Slowakei trennen, einvernehmlich sowas geht, aber solche Prozesse sind nur einvernehmlich möglich. Das sagt das Völkerrecht dazu. Also als ich zugesagt habe, heute zu kommen, hatte ich mir noch überlegt, dass ich das länger begründen muss, wieso das völkerrechtswidrig ist. Aber ich denke mir, Schröder ist ja ein sehr glaubwürdiger Zeuge, der plötzlich jetzt dazu gekommen ist. Ja, es gibt einen Film, der heißt, das habe ich vorhin schon gesagt, es begann mit einer Lüge, WDR, und in dem erklärt jetzt ein führender Militärberater der USA, warum es diesen Kosovo-Krieg gegeben hat.
Der Kosovo-Einsatz ohne UN-Mandat. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Der deutsche Verteidigungsminister hat ihn mitgetragen. Doch warum? Ein wichtiger politischer Berater der US-Regierung, Wayne Mary, hatte Zugang zu den geheimen Planungsunterlagen der US-Regierung.
Manche Regierungsleute aus dem Außenministerium reden davon, dass Kosovo nur der Auftakt ist für zukünftige Kriege der NATO, die noch viel entfernter sein werden. Für Washington ging es nicht um die Demonstration der amerikanischen Führungsrolle in der NATO. Die wurde nie gestrichen. Man wollte zeigen, dass die NATO überhaupt noch einen Zweck hat. Und dieser Zweck ist etwas ganz anderes als die rein defensiven Aufgaben, für die die NATO gegründet wurde.
Es gibt selten Situationen, wo ich amerikanischen Militärexperten völlig recht geben muss, aber der Mann hat hier recht. Und ich zeige jetzt ein kurzes Beispiel, wie in einer überraschenden Offenheit der NATO-Sprecher, den es während des Kosovo-Kriegs gegeben hat, seine Propaganda erzählt, die er damals gemacht hat und welche hervorragenden Jungs in der deutschen Bundesregierung saßen.
From my point of view, what
das Wichtigste ist, dass der Feind nicht das Monopol auf die Bilder haben darf. Denn das rückt die Taktik der NATO in das Licht der Öffentlichkeit und nicht die bewusste Brutalität von Milosevic. Etwa, ob wir eine perfekte Organisation sind oder ob wir einen perfekten Luftkrieg führen und so weiter.
Rather than the deliberate brutalities being inflicted.
Viele Journalisten sagten, Milosevic hat die Bilder und Jim Shea hat nur Worte. Wem sollen wir glauben, den Bildern oder den Worten?
And it's like science versus religion. Who do we believe? The pictures or the words?
So next time. Beim nächsten Mal, wenn die ARD, CNN oder die BBC ein Bild von einem zerschossenen Flüchtlingsdreck zeigen, dann will ich sagen können, ja, das stimmt. Ich entschuldige mich, ich kann das erklären. Aber sehen Sie hier, ein Massengrab. Leute, die absichtlich umgebracht und in dieses Grab geworfen wurden. Auf welcher Seite stehen Sie also?
Killed and pushed into that grave. Whose side are you on?
Die politischen Führer spielten nun die entscheidende Rolle für die öffentliche Meinung. Sie sind die demokratisch gewählten Vertreter. Sie wussten, welche Nachricht jeweils für die öffentliche Meinung in ihrem Land wichtig war. Rudolf Scharping machte wirklich einen guten Job. Es ist ja auch nicht leicht, speziell in Deutschland, das 50 Jahre lang Verteidigung nur als Schutz des eigenen Landes gekannt hatte, statt seine Soldaten weit wegzuschicken. Psychologisch ist diese neue Definition von Sicherheitspolitik nicht einfach. Nicht nur Minister Scharping, auch Kanzler Schröder und Minister Fischer waren ein großartiges Beispiel für politische Führer, die nicht der öffentlichen Meinung hinterherrennen, sondern diese zu formen verschicken. Es stimmt mich optimistisch, dass die Deutschen das verstanden haben und jenseits dieser unerfreulichen Begleiterscheinungen, der Kollateralschäden, der langen Dauer der Luftangriffe, hielten sie Kurs. Wenn wir die öffentliche Meinung in Deutschland verloren hätten, dann hätten wir sie im ganzen Bündnis verloren.
Ja, das stimmt. Das heißt, die Stimmung war nach wie vor sehr, sehr skeptisch in Deutschland gegen all das, was da an Kriegsführung passierte. Und das führte jetzt dazu, dass das, was dann begann, eine unglaubliche Propagandaschlacht war mit wirklich unglaublichen Lügengeschichten. Und da werde ich jetzt mal sozusagen ein kleines Beispiel schon mal bringen.
Wir werden ja auch niemals...
das ist, Scharping war Verteidigungsminister.
...geschritten, wenn es nicht diese humanitäre Katastrophe im Kosovo gäbe, mit 250.000 Flüchtlingen innerhalb des Kosovo, weit über 400.000 Flüchtlingen insgesamt und einer zurzeit nicht zählbaren Zahl von Toten.
Nicht zählbare Tote schon vor Beginn der NATO-Bombardierung? Die OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, müsste davon doch bewusst haben, denn ihre Beobachter hatten penibel die Vorkommnisse im Kosovo gemeldet. Ihr Fazit für den März 1999: 39 Tote im gesamten Kosovo, bevor die NATO-Bombe kam. Drohte also eine humanitäre Katastrophe? Der damals leitende deutsche General bei der OSZE und eine amerikanische Diplomatin, die damals im Kosovo war, erinnern sich.
Die Legitimationsgrundlage für die deutsche Beteiligung war die sogenannte humanitäre Katastrophe. Eine solche humanitäre Katastrophe als völkerrechtliche Kategorie, die einen Kriegseintritt rechtfertigte, lag vor Kriegsbeginn im Kosovo nicht vor.
Bis zum Beginn der NATO-Luftangriffe gab es keine humanitäre Krise. Sicher, es gab humanitäre Probleme und es gab viele Vertriebene durch den Bürgerkrieg. Aber das spielte sich so ab. Die Leute verließen ihre Dörfer, wenn die Serben eine Aktion gegen die UCK durchführten, und kamen danach wieder zurück. Tatsache ist, jeder wusste, dass es erst zu einer humanitären Krise kommen würde, wenn die NATO bombardiert. Das wurde diskutiert. In der NATO, der OSZE, bei uns vor Ort und in der Bevölkerung.
Ja, die UCK war die bewaffnete Truppe, die im Kosovo für die Unabhängigkeit kämpfte und dort seit etlichen Jahren einen erheblichen Terror ausübte. Deren Ziel war ganz stark, die jugoslawische oder serbische Regierung halt zu provozieren, zurückzuschlagen, um dann die Stimmung für ein internationales Eingreifen zu machen. Und das, was der Scharping gesagt hat, Tausende von Toten und man wüsste nicht die Zahl, das ist wirklich eine unglaubliche Lüge gewesen. Und das Ganze ist sozusagen bei Insidern, also es hat während des Kriegs auch noch eine relativ engagierte Szene in Deutschland gegeben, die dagegen gehalten hat. Und da hatten wir ein wunderbares Dokument, nämlich es gab hier durch diese Auseinandersetzungen im Kosovo relativ viele Flüchtlinge auch in Deutschland und die wurden regelmäßig abgeschoben. Und die Grundlage für Abschiebungen sind immer die sogenannten Lageberichte des Auswärtigen Amtes, also des Außenministeriums. Die beschreiben da immer, wie ist die Situation in einem Land. Und das war so, dass die bis Tage vor dem Kriegsbeginn den Gerichten immer Papiere zur Verfügung gestellt haben, wo sie geschrieben haben, da gibt es eigentlich gar keine Probleme drin. Und ich habe noch ein Dokument von damals gefunden, von Ilana. Das sind Juristen, die insbesondere gegen Atomkrieg sind, aber auch so für Friedenspolitik insgesamt aktiv sind. Die haben einfach mal eine Umfrage bei den ganzen Verwaltungsgerichten gemacht und haben dann hier so eine Dokumentation zusammengestellt, wie das Auswärtige Amt kurz vor dem Krieg den Gerichten gesagt hat, ihr könnt ruhig abschieben, es gibt da im Kosovo gar keine Probleme. Beispielsweise, also jetzt das hier aus dem Januar, hat das Verwaltungsgericht Trier eine Auskunft des Auswärtigen Amtes gekriegt. eine explizit an die albanische Volkszugehörigkeit anknüpfende politische Verfolgung ist auch im Kosovo nicht festzustellen. Der Osten des Kosovo ist von den bewaffneten Konflikten bisher nicht erfasst. Das öffentliche Leben in Städten wie Pristina und so weiter verlief im gesamten Konfliktzeitraum in relativ normalen Bahnen. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte war nicht gegen Kosovo-Albaner als ethnisch definierte Gruppe gerichtet, sondern gegen den militärischen Gegner und dessen tatsächliche und vermutete Unterstützer. Das ist sozusagen die Sprachregelung des Auswärtigen Amtes, des Außenministeriums gewesen, dass sie an die Gerichte gegeben hat, ihr könnt ruhig abschieben, da gibt es eigentlich keine großen Probleme. Und dann stellt sich der Scharping auf die Bundespressekonferenz und sagt, da werden Tausende an Leuten umgebracht, da droht eine humanitäre Katastrophe. Und das haben dann ein paar Leute wenigstens mitgekriegt, wie wirklich unglaublich das Ganze gewesen ist. Ja, ich komme jetzt so zu einem der ganz üblen Vergleiche, die es in diesem Krieg gegeben hat, weil ihr müsst euch das so vorstellen, die haben wirklich alles überlegt, wie man die Stimmung hinkriegen kann, dass Deutschland endlich kriegsbereit wird, und das klappte nicht so richtig. Und dann hat der Außenminister, der grüne Vorturner Joschka Fischer, den unsäglichen Vergleich gebracht und gesagt, er ist für den Krieg, weil er immer gegen Krieg und gegen Auschwitz gewesen ist. Und das, was da im Kosovo war, hat er mit Auschwitz verglichen. Und der Scharping hat in einer Talkshow von einem KZ im Kosovo gesprochen. Und das wird jetzt in diesem Filmclip kurz beleuchtet, was er da vom Stapel gelassen hat und wie die Realität aussah.
Viel wichtiger ist die Frage, was geschieht jetzt im Kosovo? Wenn ich höre, dass im Norden von Pristina ein Konzentrationslager eingerichtet wird, wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammenbracht und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt, wenn ich höre, dass man in Pristina die serbische Bevölkerung auffordert, ein großes S auf die Türen zu malen, damit sie bei den Säuberungen nicht betroffen sind, dann ist da etwas im Gange, wo kein zivilisierter Europäer mehr die Augen zumachen darf, außer er wollte in die Fratze der eigenen Geschichte schauen. Und
das S zum Schutz der Serben hat Pristina auf keiner einzigen Tür gebrannt, auch nicht in den Katakomben unter den Stadiontribünen, wo Serben das KZ betrieben haben sollen. Hierher hat sich höchstens mal ein Weitschuss der Fußballjugend verirrt. Vielleicht rauchten die Jungs nach dem Spiel hier unten ihre erste Zigarette, tranken heimlich Cola und Schnaps. Aber Rudolf Scharping berichtete selbst noch in seinem späteren Kriegstagebuch über den NATO-Einsatz im Kosovo von mehreren tausend Leuten, die hier interniert gewesen seien. Und der deutsche Außenminister Joschka Fischer bemühte sogar mehrfach den Vergleich zwischen Serben und Nazis und rief zum Krieg mit den Worten »Nie wieder Auschwitz«. Bis heute bleiben Joschka Fischer und Rudolf Scharping bei ihrer Darstellung.
Ich habe mich so geäußert, dass der Verdacht besteht, dass im Stadion von Pristina Menschen festgehalten werden. Das beruht auf Zeugenaussagen, die sich bezogen auf entsprechende Internierung in den Gängen des Stadions, in den Geschäften, die unterhalb der Tribünen waren und so. Wir haben versucht, das aufzuklären. Bilder dafür konnten wir nicht gewinnen, aber die Zeugenaussagen standen.
Zeugen aus Pristina also. Wenn aber einer etwas mitbekommen hat, dann müsste es Shaban Kelmendi gewesen sein, ein kosovarischer Politiker. Sein Haus liegt direkt am Stadion und während des Krieges hat er Pristina keinen Tag verlassen. Wie Sie sich selbst überzeugen können, blickt man von hier aus genau auf das Stadion. Man kann alles sehen. Es hat damals dort keinen einzigen Gefangenen oder einen Geisel gegeben. Das Stadion hat immer nur als Landeplatz für Helikopter gedient. Und während er noch spricht, nähert sich von weitem ein Helikopter der KFOR, der internationalen Schutztruppe für das Kosovo, im Stadion. Sie sehen ja, da landen immer nur Helikopter.
wie damals. Das haben wir alle hier sehen können. Die Helikopter landeten dort und die Leute stiegen ein. Soldaten halt. Das Fußballstadion von Pristina, ein Konzentrationslager, wie Rudolf Scharping es vollmundig verkündet hatte. Im besten Fall gutgläubig weitergetragene Propaganda. Wahrscheinlich aber schlicht eine frei erfundene Gräuelgeschichte.
Hier muss ich mich wirklich beherrschen, weil der Vergleich mit Auschwitz und der Situation in Kosovo eine ungeheuerliche Behauptung ist. Man muss sich als Deutscher schämen, dass deutsche Minister so etwas getan haben, denn ein normaler Mensch, ein normaler Deutscher wird vor Gericht zitiert, wenn er in einem derartigen Ausmaße Auschwitz verharmlost. Und dass ein deutscher Minister von KZs im Kosovo sprach, ist auf der gleichen Linie. Denn KZs sind Einrichtungen einer bestimmten historischen Situation, nämlich der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland. Und ich finde es im Grunde genommen ungeheuerlich, dass gerade Deutsche diese Vergleiche gewählt haben.
Ja, ihr seht das jetzt natürlich so, dass ihr immer gleich den Hintergrund von dieser Propaganda und den Realitätsgehalt dieser Propaganda seht. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass damals alle Medien gleichgeschaltet waren. Es gab keine kritische Medienberichterstattung. Das heißt, die achteten darauf, dass selbst die Fernsehbilder aus Jugoslawien, wo das dargestellt wurde, hier nicht mehr über Satelliten übertragen wurden. Das heißt, es oder das Beispiel, ihr müsst davon ausgehen, die Grünen waren gerade an die Regierung gekommen und die Taz war jetzt quasi Regierungszeitung geworden. Das war eine Zeitung, die aus der Anti-Atom- und Friedensbewegung gegründet worden ist, war jetzt schärfster Befürworter des Krieges. Und diese Argumentation, da werden Tausende an Leuten erschossen, da gibt es ein KZ, der Vergleich mit Auschwitz, der hat damals gezogen. Der hat viele Leute gesagt, na, wenn das wirklich so schlimm ist, dann hilft halt nur noch Gewalt. Und innerhalb der Grünen gab es eine riesen Auseinandersetzung. Ich war damals da halt noch dran beteiligt. Und die hat dann zwar endgültig dazu geführt, dass sozusagen die letzten Linken die Grünen verlassen haben, aber es war eine sehr emotionale Debatte. Ich erinnere mich noch daran, ich hatte in Bochum schon, also ich war Sprecher der Grünen, da schon einen gewissen Einfluss auch. Und als wir das da diskutiert haben, haben die ihre Bundessprecherin einfliegen lassen, um sozusagen zu verhindern, dass es eine kritische Mehrheit in Bochum gab. Und das Ganze, sie machte dann einen Vortrag und danach sagte ich einfach nur, du hast jetzt 22 Mal von Luftschlägen gesprochen und kein einziges Mal von Bombardierung. Das ist der Weg der Grünen, Verharmlosung von Militarismus und Krieg, und die hat dann den Rest des Abends auch nichts mehr gesagt. Aber das ist so, das wäre ein Abend für sich. Die Sprache, die damals entwickelt worden ist, also aus Bombardierungen wurden Luftschläge, es hieß immer Militäroperationen, das Ganze wurde wie chirurgische Eingriffe dargestellt, dass man ja eigentlich gar keine Bevölkerung zieht, sondern nur militärische Ziele und Brücken und sowas. Es war eine Propaganda, die ihr hier sozusagen nur in den extremen Bereichen jetzt gezeigt wird, aber allein die Sprache, mit der damals Militär begründet wurde und verharmlost wurde, das war sowas an unglaublich, wie manipuliert wurde. Ja, und Ich habe jetzt nur so ganz kurze Auszüge hier vom Fischer, der dann auf dem grünen Parteitag also begründet hat, warum er für diesen Krieg ist, wo er sagt, Auschwitz ist unvergleichbar, aber ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkerhort, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, deshalb bin ich die Grüne Partei gegangen. Ihr mögt alles falsch finden, was diese Bundesregierung gemacht hat und die NATO macht, aber mich würde mal interessieren, wer denn von einem linken Standpunkt aus, was in Jugoslawien seit 1992 an ethnischer Kriegsführung, ne, also das ist auch so ein Begriff, der angeführt wurde, an völkischer Politik betrieben wird, wie dieses von einem Linken von eurem Standpunkt aus denn tatsächlich zu benennen ist. Ich war am letzten Sonntag im Flüchtlingslager in Mazedonien. Geht doch mal mit eurer Position dorthin und redet mit den Menschen. Mal sehen, was sie dazu sagen. Sie sind direkt betroffen. Es sind die Vertriebene. Das ganze Volk zum Kriegsziel zu nehmen, zu vertreiben, durch Terror, durch Unterdrückung, durch Vergewaltigung, durch Ermordung und gleichzeitig die Nachbarstaaten zu destabilisieren, dies bezeichne ich als verbrecherische Politik. Also das... es findet da quasi Auschwitz gleich ein Völkermord statt. Das war die Sprachregelung, die damals lief. Ja, ich will jetzt noch auf jetzt kommt ein etwas längerer Filmausschnitt, der ist 9 Minuten lang. Und zwar ist das, als es überhaupt nicht klappte, die deutsche Öffentlichkeit wirklich zu einer Kriegsbegeisterung zu bringen, hat sich dann der Scharping, also das Kriegsministerium und die NATO, einen sogenannten Hufeisenplan ausgedacht. Einen Plan, mit dem eine systematische Vertreibung der Menschen stattgefunden hat. Und ich will den gerne noch zeigen, weil er wirklich deutlich macht, wie diese Stimmung geschürt worden ist und zu welchen unglaublichen Propagandamitteln man da gegriffen hat.
Flüchtlinge an der jugoslawisch-mazedonischen Grenze. Jeden Abend und in jeder Nachrichtensendung war es nun zu sehen. Leid, Flucht und Vertreibung. Doch in Deutschland haben diese Bilder offenbar nicht ausgereicht. Jetzt hieß es, von langer Hand hätten die Serben die Vertreibung dieser Menschen und die ethnische Säuberung des Kosovo geplant. Mord und Vertreibung im Kosovo erhielten einen Namen, Operationsplan Hufeisen.
Ich will Ihnen ausdrücklich auch für morgen ankündigen, eine genaue Analyse dessen, was sich auf der Grundlage des Operationsplanes Hufeisen in den Monaten seit Oktober 1998 im Kosovo vollzogen hat. Er zeigt sehr deutlich, dass in klar erkennbaren Abschnitten die jugoslawische Armee, die jugoslawische Staatspolizei begonnen hat, in der Zeit von Oktober bis zum Beginn der Verhandlungen in Rambouillet die Vorbereitungen für die Vertreibung der Bevölkerung nicht nur zu treffen, sondern diese Vertreibung auch schon begonnen hat. Er zeigt im Übrigen sehr deutlich, dass systematische und ebenso brutale wie mörderische Vorgehen, das seit Oktober 1998 geplant und seit Januar 1999 ins Werk gesetzt worden ist.
Dies sollte der Operationsplan sein. Wie ein Hufeisen umschließen serbische Truppen albanische Zivilisten und treiben sie aus dem Kosovo. Schon seit Januar 99, also vor Beginn der NATO-Angriffe, seien die Serben planmäßig vorgegangen, hieß es in der Broschüre des Verteidigungsministeriums. Und zum Beleg dieses Foto. Doch die Datenzeile weckt Zweifel, denn sie zeigt das Aufnahmedatum, April 99, also nach Beginn der NATO-Luftangriffe. Und schon deshalb ist das, was in Randubra war, dem Dorf auf dem Foto geschah, kein Beweis für den Hufeisenplan. Randuka war heute. An den Krieg erinnert nur noch wenig. Wiederaufbau. Die Dachziegel, mit denen die Bewohner ihre zerstörten Häuser neu decken, hatte ihnen die deutsche Hilfsorganisation Kap Anamur gespendet. Aber wurde das Dorf tatsächlich, wie Minister Scharping behauptete, bereits vor den NATO-Luftangriffen von den Serben überfallen und in Brand gesetzt? Und wurde die Zivilbevölkerung wirklich planmäßig von hier vertrieben? Dies hätte dann ein Indiz für die Echtheit des Hufeisenplans sein können.
Die Bewohner haben das Dorf am 25. März nach den Luftangriffen der NATO verlassen. Abends gegen 20 Uhr haben wir den Befehl von der UCK erhalten, um die Bevölkerung zu evakuieren. Am 26. März hat es keine Dorfbewohner mehr hier gegeben. Wir hatten sie alle in das Dorf Mamouche gebracht. Dann erst beschossen uns die Serben mit Granaten. Wir waren UCK-Soldaten, wir haben uns verteidigt, aber es war unmöglich. Wir waren den Panzern und Kanonen gegenüber machtlos. Aber wir haben standgehalten, solange wir konnten. Hier aus meinem Dorf waren wir 85 UCK-Soldaten, aber es gab auch noch andere von außerhalb. Insgesamt waren wir hier 120 Soldaten von der 4. Kompanie der 129. Brigade der UCK.
Mit einer planmäßigen Vertreibung der Zivilbevölkerung hat das wenig zu tun. Hatte Verteidigungsminister Scharping in seiner Broschüre die Unwahrheit verbreitet.
Wie haben Sie sich darüber informiert, was in diesem Ort geschehen ist?
Das sind Ergebnisse der Luftaufklärung. Das ist ja nicht so schwer, entsprechende Bilder zu bekommen, jedenfalls solange Sie keine geschlossene Wolkendecke haben. Im Übrigen gibt es Zeugenaussagen, die man heranziehen kann. Es gibt Menschen, die geflohen sind. Es gibt andere, die zum Teil unter Lebensgefahr berichtet haben. Dazu gehörte in der Zeit vor dem Ausbruch der kriegerischen Maßnahmen auch das sehr vielfältige Informationsangebot, will ich mal nennen, das über die unbewaffneten Beobachter der OSZE an uns herankam.
Doch nicht nur das Dorf Randubrava führt Rudolf Scharping in seiner Broschüre als Beweis für den Hufeisenplan an. Auch ein Dorf namens Sanovici soll vor den NATO-Luftangriffen zerstört worden sein. Doch auch dieses Foto entstand später, im April 99, ebenfalls nach Kriegsbeginn. Dort hinten liegt das Dorf aus der Aufklärungsbroschüre des Verteidigungsministeriums. Allerdings heißt der Ort nicht Sanovici, sondern Peterstika. Noch heute sind die Spuren des Krieges zu sehen. Viele Häuser bis auf die Grundmauern niedergebrannt. In Peterstika wollten die Serben die Heimat dieser Dorfkinder auf eine besonders typische Art und Weise für immer zerstören. So steht es in der Broschüre des Verteidigungsministeriums. Zitat:
Zunächst stellt man, also die Serben, eine brennende Kerze auf den Dachboden und dann öffnet man im Keller den Gashahn.
Auf diese Weise also hätten die Serben hier gewütet. Ihre Aktionen, so Scharping, seien keine Reaktion auf die Luftangriffe der NATO gewesen, sondern, so wörtlich, von vornherein Teil der sogenannten Operation Hufeisen, also der planmäßigen Vernichtung vor Beginn der NATO-Bombardierung. Doch in Peterstika erinnert man sich völlig anders.
Das war alles schon im Juni 1998 passiert. Damals waren da eine Menge Leute von der jugoslawischen Armee, die dort vom Dorf Zboc aus auf uns zukamen. Aber wir hatten die Armee zurückgeschlagen. Dann hatten sie angefangen, uns mit schweren Waffen zu beschießen. 4 Wochen lang. Es gab so gut wie keine Stelle mehr, wo keine Granate eingeschlagen war. So war es in diesem Ortsteil hier und im gesamten Dorf.
Die Zerstörungen also stammten bereits vom Juni 1998. Doch laut Scharping hatte Milosevic den sogenannten Hufeisenplan erst ein halbes Jahr später, im Dezember 1998, entworfen. Und was war mit den Kerzen auf den Dachböden und dem Gashahn im Keller, von denen Scharping berichtete?
Nein, so gerieten die Häuser in unserem Dorf nicht in Brand. Das passierte auf unterschiedliche Art und Weise, aber nicht so. Die wurden anders in Brand gesetzt. Die Häuser hatten durch Granatenbeschuss Feuer gefangen. Diese Fälle gab es. Das geschah, als die Granaten ins Heu einschlugen, auf die Zäune und so. Auf gar keinen Fall aber durch solch eine Methode mit den Kerzen.
Wieder kein Beleg für den sogenannten Hufeisenplan. Wohl aber ein weiterer Beweis für Manipulation und Fälschung im Verteidigungsministerium.
Dieser letzte Ort war gar eine Bildunterschrift drunter. Dort stand, die Serben kommen in die Dörfer, öffnen die Gashähne in den Kellern und stellen eine brennende Kerze auf den Dachboden. Und es gibt Zweifel, dass diese Methode überhaupt funktioniert.
Welche Zweifel sind
das? Dass man in den Keller Gashahn aufdreht und oben eine Kerze hinstellt, das funktioniert nicht.
Ja?
Nee, funktioniert technisch überhaupt nicht. Weder chemisch noch physisch noch überhaupt. Das weiß eigentlich jeder Oberwandmeister. Es muss also eine Information sein, die entweder von den Zeugen, die ihm zugetragen worden ist, nicht korrekt ist oder nicht geprüft worden ist.
Und dann würde ich Ihnen raten, diesen Test nochmal zu machen, aber nicht mit einem Gashahn im Keller, sondern mit einer Flasche.
Ja, ist beides. Funktioniert beides nicht.
Ja.
Gas ist nämlich schwerer als Luft. Auch der Minister hatte offenbar gemerkt, wie leicht solche Manipulationen und Lügen auffallen könnten. Denn später finden sich zwar noch die Abbildungen der beiden Dörfer, aber ohne die verräterischen Text- und Datenzeilen. In einer Neuauflage vom Mai 99 waren sie entfernt worden.
Ja, das war dann schon der Höhepunkt sozusagen der Propaganda, dieser Hufeisenplan. Und der Jürgen Habermas hat dann einen bedeutenden Artikel in der Zeit geschrieben, und das werdet ihr da hinten nicht lesen können. Ich habe übrigens alle Dokumente immer so gemacht, dass ich nicht die Ausschnitte genommen habe, sondern das Ganze, weil bei solchen Vorträgen das immer passieren kann, dass irgendjemand sich dann entscheidet, in der Schule nochmal eine Arbeit darüber zu machen oder an der Uni. Das heißt, alle Dokumente werden hier auch auf die Seite gestellt und da könnt ihr die dann insgesamt lesen und auch das nochmal nachlesen. Der beginnt seinen Beitrag sehr verräterisch. Mit dem ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr ging die lange Periode einer Zurückhaltung zu Ende. Das heißt, das, was Deutschland bis jetzt gemacht hat, ist unnormal gewesen. Die haben sich zurückgehalten und werden jetzt sozusagen erst ein normaler Staat, weil sie jetzt endlich mal wieder Krieg führen. Und dann in der Bundesrepublik beherrschen die Gesinnungspazifisten auf der einen, die Rechtspazifisten auf der anderen Seite die öffentliche Auseinandersetzung. Das heißt, es gibt jetzt gar keine Bellizisten, also Kriegsbefürworter in Deutschland mehr, sondern nur noch unterschiedliche Formen von Pazifisten. Das ist schon eine geniale Sprachverwirrung, die er da anstellt. Dann von Mord, Terror und Vertreibung waren im Kosovo schon in den Monaten vor Beginn der Luftangriffe etwa 300.000 Personen betroffen. Also vor dem, ne, wo der Bericht der Bundesregierung an die Gerichte, die abgeschoben haben, sagt, dass es da alles in Ordnung ist. Da sagt einer der bedeutendsten linken Philosophen Deutschlands, dass davor 300.000 Personen betroffen sind. Inzwischen liefern die erschütternden Bilder von den vertriebenen Trecks auf den Routen nach Mazedonien, Montenegro und Albanien die Evidenzen für eine von längerer Hand geplante ethnische Säuberung. Dass die Flüchtenden auch wieder als Geiseln zurückgehalten werden, also wenn man sie nicht verjagt, dann ist das genauso schlimm, weil man sie dann ja als Geisel nimmt, zurückgehalten, macht die Sache nicht besser. Obwohl Milosevic den Luftkrieg der NATO benutzt, um seine elenden Praxis bis zum bitteren Ende zu forcieren, können die niederdrückenden Szenen aus den Flüchtlingslagern den kausalen Zusammenhang nicht verkehren. Es war schließlich das Ziel der Verhandlungen, einen mörderischen Ethnonationalismus zu stoppen. Ob die Grundsätze der Völkerkonvention von 1948 auf das, was jetzt unter der Kuppel des Luftkrieges am Boden geschieht, Anwendung finden, ist kontrovers. Aber einschlägig sind die Tatbestände, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus den Leitsätzen der Kriegsverbrechertribunale von Nürnberg und Tokio ins Völkerrecht eingegangen sind. Also der übernimmt die Propaganda, dass es da diese Gräuel gegeben hat, und benutzt jetzt auch den Vergleich mit dem Faschismus. Einer der, ich habe den jetzt als Beispiel genommen, das ist sozusagen der durchgängige Diskurs in weiten Teilen der Linken damals gewesen, also nicht nur innerhalb der Grünen, sondern wirklich in der gesamtgesellschaftlichen Linken, die gesagt haben, ja, wenn wir jetzt, und das ist seine Begründung in dem Artikel, wenn wir militärisches Eingreifen legitimieren, weil Menschenrechte verletzt werden, dann kommt die Weltgemeinschaft zu so etwas wie einem Weltbürgertum, wo jeder Verbrecher bestraft werden kann und nicht national geschützt werden kann. Und er bringt dann auch hier in diesem Artikel das Beispiel, dass damals gerade der Pinochet, also einer der ekelhaften lateinamerikanischen Diktatoren, in England verhaftet worden ist, wo tatsächlich auch sozusagen internationales Recht einen Diktator festgenommen hat und aber dann auch wieder ausgeliefert hat. Aber er entwickelt eine Begründung, eine Vision, die es rechtfertigt, warum man Kriege führen kann. Und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, was der NATO-Sprecher und was der US-amerikanische Militärexperte erklärt hat, warum man diesen Krieg brauchte und dass es mit diesem Krieg geklappt hat, so einen Menschen wie ihn zu so einer Position zu bringen, dann habt ihr vielleicht eine Vorstellung, was diese Propaganda damals angerichtet hat und was die auch für eine Langzeitwirkung gehabt hat. Das heißt, das war der Schritt, mit dem Deutschland ja dann problemlos weltweit Militäreinsätze gemacht hat und heute auch macht und heute in einem Dutzend Ländern militärisch vertreten ist. In Afghanistan ziehen sie sich jetzt teilweise zurück, planen aber jetzt eben in Afrika aktiv zu werden, das mit Frankreich zusammen. Und die Politik, die sich daraus entwickelt hat, jetzt eben weltweit Kriege zu führen, militärisch, ordnungspolitisch, geopolitisch eingreifen zu können, eine ganz normale Militärmacht zu sein, das ist damals dieser Kosovo-Krieg, wie er ja immer genannt wird, ich nenne ihn lieber NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien, weil er das eigentlich auf den Punkt bringt, da ist der Kosovo nur instrumentalisiert worden. Das ist ein Einschnitt gewesen über die Entwicklung, die wir militärpolitisch in den letzten Jahren genommen haben. Und das, was ich vorhin sagte, diese Offenheit, mit der in München erklärt worden ist, wir wollen jetzt weltweit mehr Verantwortung übernehmen, heißt das dann, das ist eigentlich der Abschluss dieser Entwicklung. Wir haben sozusagen, es gibt überhaupt nichts mehr, was uns daran hindert, militärisch einzugreifen, weder die Verfassung noch sonst etwas berührt uns. Wir sind jetzt weltweit eine Militärmacht und verhalten uns auch so. Sozusagen die Nachkriegsphase und das, was er hier Zurückhaltung nennt, ist damit abgeschlossen. Und da ist dieser Krieg ein wichtiger Punkt gewesen. Und damit will ich jetzt hier auch abschließen. Ich sage nur ganz kurz, was ich alles ausgelassen habe, wo ich aber noch gerne was zu sagen kann, weil das auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also die Fragestellung an mich war insbesondere, wie das passiert ist, ja, dass die Linke damals so einen Krieg zugestimmt hat. Was ich ausgelassen habe, ist die deutsche Politik gegenüber Jugoslawien nach 90, wie insbesondere die deutsche Politik dazu beigetragen hat, Jugoslawien auseinanderzunehmen und die Nationalismen und Ethnien gegeneinander aufzuhetzen und ganz früh eine Anerkennungspolitik bei Abspaltungen zu machen. Das ist nun ein außenpolitisch unglaublicher Skandal gewesen, der aber ein bisschen mehr Platz bräuchte, um den zu erklären. Und was vielleicht dann auch für die weitere Entwicklung noch wichtig ist, ist, dass es durchaus immer wieder Stimmung auch in Deutschland gegeben hat gegen Krieg. Und dieser ekelhafte Schröder, der dann diesen Krieg erklärt hat, der hat dann seine Wiederwahl damit gewonnen, dass er sich geweigert hat, am zweiten Irakkrieg dann teilzunehmen, weil er genau wusste, dass diese Stimmung, wenn er den Amerikanern widerspricht und gegen den Krieg ist, in der Bevölkerung mobilisierend ist. Das heißt also, das Gegenteil, was wir in Russland erleben, dass so eine Annexionspolitik, eine Kriegspolitik oder auch in Großbritannien oder Frankreich in der Bevölkerung Zustimmung findet, hat bei uns immer noch eine Tradition, dass die ganze Zeit Krieg in Afghanistan von einer großen Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt worden ist. Und selbst Westerwelle hat, als es eine wichtige Landtagswahl in Niedersachsen gab, sich beim militärischen Eingreifen in Libyen enthalten in der UN, weil er wusste, mit so einer Politik kriegt man in Deutschland noch Mehrheiten. Das heißt also, die Hoffnung, also ich bin in diesem Bereich nicht völlig hoffnungslos, wir haben noch im Vergleich zu allen anderen vergleichbaren Ländern eine erfreulich kritische Haltung in Deutschland, und wenn sich genügend Leute darum kümmern, dass das so bleibt, kann man auch noch ein bisschen Hoffnung haben. Vielen Dank für eure Geduld.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Ich würde jetzt einfach sagen, so mit Fragen können wir eigentlich direkt anschließen, glaube ich. Und es immer so dieses, dass sich das so verläuft, also dass jemand über was zu sagen hat oder anmerkt. Ich sehe schon, kannst du die Leute einfach so immer kennen.
Wenn du die mit Namen kennst, dann schreibst du keinen Zettel.
Ich achte einfach darauf. Gut,
dann fang du an.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, wenn die Bundesregierung immer das argumentiert hat, dass Leute umgekommen sind, also dass also viele gestorben sind, um das zu legitimieren, wenn das ja auch in Anführungszeichen bewiesen wurde jetzt im Nachhinein, dass es gar nicht so stimmte. Was hatte die Bundesregierung davon, jetzt diesen Krieg anzufangen? Also gab es da wirtschaftliche Gründe, warum die da
losmarschiert sind? Oder? Nein, wirklich, was dieser US-amerikanische Militärexperte gesagt hat, zu sagen,